versteht. Ich müsste mir selber erstmal überlegen, was ist Wallen und Pfad und so. Das ist jetzt nicht unbedingt der Sprachgebrauch, den wir heute noch benutzen. Und trotzdem drückt das Lied natürlich was Beeindruckendes aus, dass wir ein Ziel haben, Jesus Christus, und dass er uns ergriffen hat, dass wir diesen Jesus nachfolgen wollen. Darüber gingen meine letzten zwei Predigten um Nachfolge, und darüber geht's eigentlich heute auch wieder unter ein bisschen anderen Aspekt. Vor meine vorletzte Predigt ging es so um die Herausforderung der Nachfolge und dass es ganz schön abstoßen kann, dass es einen hohen Anspruch an unser Leben stellt, wenn Jesus sagt, folge mir nach, weil es Konsequenzen direkt in unser Leben hat. Wir müssen eine Entscheidung fällen und die Entscheidung wird uns sehr schwer fallen. Das zweite, letzte Mal, meine letzte Predigt ging darum, dass es eben Gott uns nicht abschrecken will, Jesus nachzufolgen, sondern dass er uns mit allen Mitteln ermutigt. Und wir haben uns drei Situationen aus dem Leben von Petrus angeschaut, wo Gott uns Mut machen will, ihn nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Wie er eben in das Leben von Petrus hineingesprochen hat, in seinen guten Phasen seines Lebens, aber auch in den schlimmsten Phasen, wo er wirklich am Ende seines Lebens oder wo er einfach an einen Punkt kam, wo er gedacht hat, jetzt hat er alles verbockt, es ist alles aus, und Jesus trotzdem ihn in seine Nachfolge beruft. Ja, Nachfolge, was heißt das? Nachfolge heißt eben eine Beziehung zu Jesus zu haben und Jesus Christus zu gehorchen, ihn nachzufolgen. Ein Stück weit geht es heute darum auch, in den Text, den ich heute anschauen will. Der Text steht in Galater 5 und es fiel mir diesmal sehr, sehr schwer, mich auf das Thema vorzubereiten. Erstmal habe ich wirklich sehr viel Stress im Geschäft und noch andere Termine unter der Woche. Und dann noch zusätzlich einen Text gewählt, der mir eigentlich sehr schwer fällt auszulegen jetzt. Aber bevor wir jetzt den Text anschauen, möchte ich eigentlich auf was ich persönlich auch sehr wichtig halt kommen, und zwar, dass wir uns erstmal vergegenwärtigen, was ist der Galaterbrief eigentlich für ein Brief und in welchem Umfeld wurde er geschrieben, was ist eigentlich der Anlass, wieso Paulus diesen Brief schreibt. Weil mir ist eigentlich wichtiger, dass ihr das ein Stück weit versteht, damit, wenn ihr den Brief daheim habt, besser mit ihm umgehen könnt. Und wenn wir jetzt den Galaterbrief aufschlagen, gehen viele von aus, dass es eigentlich der so erste Brief von Paulus war, den er an Gemeinden geschrieben hat. Und wenn wir schon die ersten Verse lesen, will Paulus uns eigentlich packen mit diesem Brief? Und das schauen wir uns jetzt kurz mal an. Ein Vers, was mich ganz stark beeindruckt, steht eigentlich schon in Kapitel 1, Vers 4. Da sagt Paulus, was wir in Jesus Christus haben. Da heißt es, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Also Paulus zeigt den Galatern Jesus, wie er sie herausgeholt hat aus der Welt. Ich finde, das ist schade bei der Schlachter übersetzt. Ich kenne den Vers aus der revidierten Elberfelder und da heißt es, der uns herausgerissen hat aus der gegenwärtigen bösen Welt. Also Jesus hat dich als Christ herausgeholt aus einem schlechten, bösen Zustand. Und er zeigt hier, das ist dieser Weltlauf. Der Weltlauf, der ein Problem hat. Die Weltzeit hat ein Problem. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, wird uns relativ schnell klar, dass die Welt ein recht großes Problem hat. Anstatt dass Friede und Harmonie herrscht, sehen wir überall Not, Hungersnöte, Gefahren, Gewalt, Aggression, ja, Abgrenzung, Egoismus, Ausbeutung, Kriminalität. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass es die böse, böse Welt draußen ist. Irgendwie merkt man, das macht unsere ganze Kultur aus, unsere ganze Gesellschaft aus. Es macht Probleme in unserer Familie. Es macht Probleme in meinem eigenen Leben. Diese Welt hat ein Problem. Und das Problem ist die Sünde. Ja, das sagt die Bibel ganz klar. Und dass diese Sünde Auswirkungen hat auf diese ganze Welt. Aber das ist ja gar nicht die Botschaft. Die Botschaft hier sagt, dass Gott uns da herausgenommen hat. Er hat uns aus diesem schrecklichen Zustand herausgenommen. Und Paulus versucht es den Galatern jetzt begreiflich zu machen, was es bedeutet. Er zeigt, ich habe ein Evangelium euch zu verkünden. Und er ist so in Fahrt, also sagt, wenn jemand diesem Evangelium widerspricht, dann sei er verflucht, weil ich zeige euch jetzt, was das Evangelium hier beinhaltet. Und er fängt jetzt an, das Evangelium vor ihren Augen aufzuschließen und zeigt, wie Jesus eben sie errettet hat, wie er in das Leben von Paulus kam, wie er sich Paulus geoffenbart hat, wie er Paulus berufen hat, dieses Evangelium zu verkünden. Steht alles in Kapitel 1. Kapitel 2, wie Paulus beauftragt ist, wie er dieses Evangelium verteidigt. Weil jetzt hat Paulus ein Problem, also die Galater besser gesagt hatten ein Problem. Sie wollen nämlich das Evangelium mit dem Gesetz vermischen. Sie haben quasi gehört, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er sie errettet hat von ihren Sünden und dass er sie frei gemacht hat von der Folge der Sünde. Und jetzt hatten sie gedacht, ja okay, jetzt sind wir errettet und jetzt müssen wir doch irgendwas tun. Und dann kamen Leute zu den Galatern, das war ja eine größere Region, und haben dann gesagt, naja, so wie ihr lebt, so passt es nicht vor Gott. Ihr müsst gewisse Regeln einhalten und erst wenn ihr diese Regeln befolgt, seid ihr gute Christen. Also wichtig wäre jetzt zumindest mal, dass ihr euch beschneiden lasst, weil das gehört einfach dazu, ja. Also wenn ihr das Alte Testament aufschlagt, da wird ganz klare Gebote gegeben, wie ein gläubiger Mensch sich zu verhalten hat. Die Galater waren keine Juden und auf einmal kamen eben jüdische Menschen und haben gesagt, ey, das wäre ganz wichtig für euch Christen. Und ihr könnt doch nicht einfach so tun und lassen, was ihr wollt. Also ihr müsst schon euch nach dem Gesetz richten. Ihr müsst auch gewisse Tage und Wochen und Stunden und Monate oder was weiß ich was einhalten. Ihr könnt nämlich so leben, wie ihr das selber für gut haltet und sowas. Und es wurde auch die Autorität Paulus untergraben, indem halt gesagt wurde, ja, wer ist denn das überhaupt? Der hat zwar eure Gemeinde gegründet, aber irgendwie war er noch nicht so ganz, hat er euch irgendwie noch nicht alles verkündet, also er hat da irgendwie was vergessen zu sagen. Also in diesem Spannungsfeld schreibt Paulus diesen Brief und zeigt den Galatern wieder neu, Leute, ihr seid durch Jesus Christus errettet worden. Jesus Christus hat den Preis bezahlt, den ihr nicht zahlen konntet. Und ihr versucht jetzt was zu vermischen, was, wenn ihr das vermischt, letztendlich zum Kollaps führt. Also dann bedeutet euch Christus nicht mehr. Und er benutzt sehr harte Worte auch, und sagt, wenn ihr jetzt versucht, durch das Gesetz gerettet zu sein, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Kapitel 5, Vers 4. Und es ist eine ziemliche Herausforderung, das alles zu erklären, wie das alles zusammenspielt. Das würde den Rahmen jetzt sprengen, welche Bedeutung das Gesetz hat. Wir müssen jetzt den Galaterbrief sehr sorgfältig lesen, dann den Römerbrief und das alles auseinanderpflücken. Aber interessant ist einfach, dass Paulus in eine sehr angespannte Situation seinen Brief schreibt. Also die Galater wurden durch ihn gegründet. Er war der Gemeindegründer der Gemeinden in Galatien und er hatte ihnen das Evangelium verkündet. Er hat ihnen gezeigt, wer Jesus ist. Und jetzt hatten sich in diesen Gemeinden Leute eingeschlichen, die völlig andere Dinge geredet haben und es kam auch überörtlich zu Konflikten und das führte dazu, dass es sogar einen größeren Konflikt in Jerusalem gab. Und auf diesen Konflikt kommt Paulus zu sprechen in Kapitel 2. Er sagt, er musste das Evangelium wirklich mit aller Macht verteidigen. Er musste den Christen nochmal zeigen, was das Evangelium beinhaltet, was wir in Jesus Christus haben, dass er eben nicht will, dass wir eben, die nicht zu dem Volk Israel gehören, einfach jetzt alle Gesetze halten aus dem Alten Testament, sondern dass Gott uns zu einer Freiheit berufen hat, uns frei gemacht hat von den Last der Sünde und von den Last des Gesetzes. Und er verteidigt hier ganz stark seine Position auch vor anderen Aposteln. Und er muss Petrus zum Beispiel sehr stark zurechtweisen, Kapitel 2, Vers 11, weil Petrus jetzt angefangen hat, Gemeinden zu besuchen, die nicht jüdisch waren. Und dann kamen noch andere Leute aus Jerusalem, die eben sich sehr nach dem Gesetz der Juden gerichtet haben und die durften ja nicht alles essen und so weiter und auf einmal Petrus sich zurückgezogen hat und Paulus jetzt Petrus herannimmt, sagt, Petrus, jetzt komm mal bitte her, ich muss mit dir reden. Und ihn dann ganz klar sagt, wenn das dein Lebensstil ist, dass du dich von Christen aus den Nationen abgrenzt, dann sind wir quasi aus der Gnade gefallen, dann kehren wir eigentlich wieder dahin zurück, wo wir eigentlich gesagt haben, dass wir nicht gerettet werden können. Wir versuchen das Gesetz zu halten und durch das Werk des Gesetzes irgendwie gerecht zu werden, das funktioniert nicht. Und dann kommt er eigentlich zu einem Höhepunkt in dem Buch, finde ich, wo er dann in Kapitel 2, Vers 19 sagt, dass er, nun bin ich aber durch das Gesetz, den Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich selbst, sondern Jesus Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich an Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also wir leben hier, wenn wir den Brief in der Hand haben, sind wir in einem riesengroßen Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld, das für uns schwer nachzuvollziehen ist, weil wir gar nicht so diese ganzen Gesetzesriten der Juden parat haben. Aber was wir sehen, ist, dass Paulus hier wirklich für das Evangelium kämpft. Er möchte, dass wir klar begreifen, um was es im Evangelium geht. Was Jesus wirklich getan hat. Und dann führt er eins nach dem anderen auf, was Jesus für ihn bedeutet. Er spricht hier davon, dass er mit Jesus gestorben ist, mit Jesus gekreuzigt wurde und dass er mit Jesus jetzt lebt. Das heißt, als er Jesus erkannt hat, als er begriffen hat, wer Jesus ist, wurde sein Leben völlig verändert. Er hat gemerkt, dass der alte Mensch, der alte Paulus, so wie er gelebt hat, sein Lebensstil, dass er gekreuzigt werden muss. Dass dieses alte Leben einen Abschluss haben muss, dass dieser alte Mensch gekreuzigt wird und dass er jetzt eine neue Identität hat. Er lebt jetzt für Christus. Sein ganzes Sein macht jetzt Jesus Christus aus. Er sagt, seit Jesus mir begegnet ist vor Damaskus, will ich für diesen Mann leben. Deshalb steht es ja auch da hinten an der Wand, Jesus Christus unser Leben. Seit ich Jesus kenne, hat er mich gepackt. Er soll mein Leben sein, meine ganze Existenz und das Alte, das soll gekreuzigt sein, es soll raus. Kapitel 3, Vers 1 drückt er jetzt seine ganze Not aus, die er mit den Galatern hat. Er sagt, ich habe euch Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gestellt und ich habe jetzt wirklich sehr große Angst, dass ihr in Glauben Schiffbruch erleidet. Dass sich jetzt etwas in euer Gemeindeleben einschleicht, was euch eigentlich wegzieht von Jesus Christus. Dann kommt er da drauf, was bedeutet denn Jesus Christus? Und er sagt, er hat euch doch frei gemacht vom Gesetz. Und er sagt dann auch, Vers 13, auch ein sehr bemerkenswerter Vers, Kapitel 3, Vers 16, Christus hat euch doch losgekauft von Fluch des Gesetzes. Denn es steht ja geschrieben, aber dass wir das tun müssen, was im Gesetz steht. Wenn wir es nicht tun, kommen wir unter das Gericht, kommen wir in die Hölle. Und Jesus hat euch davon frei gemacht. Er hat den Fluch an sich selbst getragen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und Jesus hat diesen ganzen Fluch Gottes, den dein Leben verdient hat, auf sich genommen. Und er zeigt es den Galatern und sagt, ihr könnt doch jetzt nicht versuchen, das, was Gott euch in Jesus gegeben hat, mit irgendetwas anderes zu vermischen. Und er ringt wirklich um die Galater. Er sagt, hey, Christus hat euch doch losgekauft, Kapitel 4, Vers 5. Er hat euch losgekauft von dem Gesetz. Er hat euch zu seinen Kindern gemacht. Das hat ihn alles gekostet. Gott hat seinen höchsten Preis bezahlt, den er geben konnte. Er hat genau alles, genau auf den Tag und auf die Stunde geplant. Kapitel 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat alles zu unserer Rettung geplant. Und ihr wollt jetzt das mit irgendwas anderem vermischen. Also darum geht es Paulus in diesem Buch. Und er merkt, also aus der Entfernung, dass die Galater wirklich kurz davor sind, Schiffbruch zu erleiden als Gemeinde, sich irgendwie eine eigene Religion aufzubauen oder eine Religion zu vermischen, eben das Alte wieder mit in das alte Gesetz irgendwie da wieder in das Evangelium hineinzubekommen. Und er sagt, ey, wenn ihr das tut, verliert ihr eure Existenzberechtigung, ihr fallt aus der Gnade. Also wenn man sich die ganzen Zusammenhänge wirklich verstehen will, muss man sehr intensiv diesen Brief studieren und auch schauen, in welche Situation er geschrieben ist. Aber es ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben leider nicht so einen starken Bezug zum Gesetz. Das mosaische Gesetz, okay, wir kennen es einigermaßen, also die 10 Gebote sind uns vertraut, aber wenn wir jetzt anfangen würden, welche Tiere rein und unrein sind, dann würden wir schon aussteigen und sagen, also wir checken gar nichts mehr und was hat das jetzt für eine Bedeutung. Aber eben die Leute damals waren in diesem riesen Spannungsfeld. Es ging hier wirklich um ihre Existenz als Christen und Paulus will ihn nochmal begreiflich machen. Um was geht's eigentlich im Evangelium? Es geht um Jesus. Es geht darum, dass Jesus in euer Leben kam, dass er euch frei gemacht hat von dieser Last der Sünde. Und die Last der Sünde wurde nur umso deutlicher durch das Gesetz. Das Gesetz hat gesagt, du darfst nicht und ihr habt's trotzdem gemacht. Und deshalb standet ihr unter einem Fluch. Und diesen Fluch hat Jesus getragen. Und jetzt sagt ihr, nachdem ihr gerettet seid, frei gemacht seid von dieser Last, die auf euren Gewissen, auf euren Leben lag. Jetzt müssen wir uns aber anstrengen und das Gesetz erfüllen. Das funktioniert so nicht. Und da hinein kommt jetzt eigentlich Kapitel 5, Galater Kapitel 5, Vers 16, wo er sagt, ihr habt eine andere Aufgabe. Eure Aufgabe ist das, was wir jetzt lesen. Also, Galater Kapitel 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, seiner Leidenschaft und Lust. Wenn ihr im Geist lebt, so lasst uns auch im Geist wandeln. Soweit. Ein sehr herausfordernder Text. Ich finde, Paulus hat schon die Gabe, manches sehr komplex auszudrücken. Und es ist manchmal nicht so einfach, das zu rekonstruieren. Also wenn man den einfach mal geschwind morgen so kurz drüber liest, kann es sein, dass nicht so viel hängen bleibt, weil die Gedankenlogik manchmal so komplex ist, dass man wirklich zur Ruhe kommen muss und sagen muss, Herr Jesus, jetzt muss ich mir die Stelle mal genauer anschauen und will wirklich mal wissen, was Paulus hier eigentlich ausdrückt. Also Paulus ist kein Fast Food, was man schnell mal essen kann und dann ernährt ist, sondern viele seiner Texte beinhalten wirklich tiefe Gedanken, unter denen man sich wirklich lange nachdenken kann, bis man verstand, okay, jetzt verstehe ich, was einer dem anderen führt und was es bedeutet. Und das ist eben das Wichtige, dass wir hier diesen Text wirklich gründlich anschauen müssen. Wir müssen studieren, wir müssen auch wirklich nachfragen. Also Gott will nachdenkende Menschen. Er will nicht, dass wir einfach sagen, okay, jetzt habe ich es kapiert, das ist ganz einfach so und so und so, Punkt. Sondern es gibt große Zusammenhänge, aber sie müssen ausgegraben werden. Gott gibt seine Schätze nicht der Masse preis, sondern man muss wirklich graben, um zu erfassen, was es bedeutet. Und ich fand diesen Text schon eine Herausforderung. Ich glaube, ich habe ihn immer noch nicht ganz erfasst. Und trotzdem nimmt Paulus uns hier mit in einen Konflikt, das habt ihr gelesen, oder? Er spricht von einem Geist und er spricht vom Fleisch, was die Begriffe beinhalten, kommen wir gleich drauf. Aber er zeigt uns einfach, das sind jetzt zwei Komponenten, die ziemlich stark im Streit miteinander liegen. Er sagt hier in Vers 17, dass der Geist gegen das Fleisch ist und das Fleisch gegen den Geist ist. Also hier knallen hier etwa zwei Mächte aufeinander, die sich ziemlich hassen. Also zwei Dinge, die nicht miteinander auskommen. Ja, wer ist der Geist und wer ist das Fleisch? Das sind beide Wörter, die wir im Sprachgebrauch eigentlich selten nutzen, oder? Wenn wir von Fleisch reden, denken wir jetzt nicht irgendwie an das, was Paulus hier meint, sondern eher, was wir heute Mittag zum Mittagessen essen könnten. Und wie man das am besten zubereitet. Also Fleisch ist für uns einfach eine Nahrungsquelle. Aber Paulus meint hier mit Fleisch etwas, was uns direkt beschäftigt. Das, was an uns haftet. Ja, dass wir Fleisch in uns haben, ist uns klar. Einfach von biologischen. Das ist das, was um die Knochen ist. Aber selbst das meint Paulus nicht direkt. Es geht hier nicht darum, dass hier unser Körper bezeichnet wird, der quasi im Gegensatz ist zu unserem Geist. Das haben irgendwelche Gnostiker behauptet, irgendwelche seltsamen griechischen Mystiker oder sowas. Es geht hier darum, dass wir in unserem Körper etwas besitzen, etwas anhaftet, das wie unser biologisches Fleisch ist. Und dieses Fleisch beinhaltet die Sünde. Ja? Also in uns drin, was unser Wesen ausmacht, unser Fleisch ausmacht, steckt etwas, eine Natur, eine sogenannte alte Natur, ein alter Mensch, der uns ziemlich Probleme bereitet. Und Paulus meint es hier mit Fleisch. Er sagt, das, was ich hier mit Fleisch bezeichne, ist das, was in jedem Menschen angelegt ist. Es ist einfach da. Es beinhaltet den Menschen. Ja, es ist einfach die Fähigkeit und das Verlangen zu sündigen. Und das steckt in dir drin. Paulus zeigt hier, dass der Mensch in einen Konflikt steht. Denn seine Natur kämpft jetzt gegen etwas an. Und es kämpft gegen diesen Geist. Also wenn wir vom Geist sprechen, ist das für uns Deutsche auch etwas Seltsames. Ja, also so Geistwesen sind jetzt nichts, was wir irgendwie brauchen könnten. Es gibt natürlich animistische Kulturen, wo irgendwelche Geister ganz wichtige Rollen spielen. Ja, die mit Geister alltäglich irgendwie rechnen und irgendwie in jedem Baum einen Geist sehen und sowas. Dann denken wir, naja, wenn die ein bisschen aufgeklärter werden, wenn sie schlauer würde so ein Deutscher denken. Also mit Geistern haben wir nichts zu tun. Und es fällt uns dann manchmal schwer zu verstehen, dass der Mensch einen Geist hat. Also von manchen Wissenschaftlern wird es auch abgeleugnet. Die sagen, der Mensch ist einfach nur irgendwie das, was sein Gehirn da in seinen Strömen da von ihm verlangt, so wird er sich verhalten. Sowas wie ein Geist gibt's gar nicht, sondern er tut nur das, was quasi in Gehirn programmiert wurde. Und es sind nur irgendwelche biologischen Abläufe und eigentlich hat er gar keine Willensentscheidung und so weiter. Und sowas wie Geist gibt's gar nicht. Okay, jetzt verlassen wir das Gebiet. Es geht mir hier drum, dass Gott zeigt, der Mensch hat natürlich einen Geist, sonst würde er gar nicht leben können. Dieser Geist hat er von Gott bekommen bei der Schöpfung. Das macht ihn überhaupt erst lebendig. Das gibt ihm überhaupt die Fähigkeit, wie dir heute zu hören, zu sehen, das alles zu verarbeiten im Körper. Also du hast einen Geist in dir, der dich überhaupt erst leben lässt. Aber dieser Geist ist hier gar nicht gemeint, wenn es hier ständig vom Geist die Rede ist. Sondern der Geist, wo in dir ist, der, wo dich leben lässt, dein Körper funktionieren lässt, der beinhaltet das Fleisch. Ja, dein Geist ist ein Stück weit in diesem Fleisch drin. Und jetzt kommt auf einmal hier die Aufforderung, wandelt im Geist. Und Paulus meint hier den Heiligen Geist. Er meint den Geist, der von Gott kommt, den Gott zur Verfügung gestellt hat, den Gott jetzt den Christen zur Verfügung gibt. Und dieser Geist kämpft jetzt in deinem Leben gegen das alte Wesen, gegen dein altes Wesen an. Und es kommt jetzt zu einem gewaltigen Konflikt. Und dieser Konflikt wird hier ein Stück weit beschrieben. Und es wird diese Auseinandersetzung in unserem Leben ist so groß, dass Paulus hier sagt in Vers 17, ihr tut ja gar nicht, was ihr wollt. Ja, wenn man quasi für den Geist leben will, dann macht es Fleisch Probleme und bringt dich dazu, was zu tun, was du nicht willst. Und wenn du nach dem Geist Fleisch leben willst, weil es einfach so dein Trieb ist, dann hast du ein Problem mit dem Geist, weil du stehst in einem immensen inneren Konflikt. Und diesen Konflikt tut Paulus sehr ausführen hier in diesem Abschnitt, aber auch in Römer 7. Und jemand, der die Bibel kennt, der kennt die Stellen, wie Paulus sagt, ich will das doch gar nicht, das Böse tun, und trotzdem kommt es über mich, dass ich es tue. Warum ist das so? Weil in mir drin ein Konflikt besteht. Ein Konflikt zwischen dem Fleisch und dem Geist. Ein Konflikt zwischen einer alten Natur und einer neuen Natur. Ein Konflikt zwischen einem alten Menschen und einem neuen Menschen. Das heißt, wir haben ein Problem. Wir kommen gar nicht zur Ruhe. Es gibt gar keine neutrale Zone, sondern wir stehen unter einem Dauerangriff in uns drin. So viel mal zu den Vers 17, dass wir in einem Konflikt stehen. Wenn ihr euch den Abschnitt anschaut, werdet ihr mehrere Bezeichnungen von Geist finden. Es heißt einmal außer Adjektive, dass wir im Geist leben, Vers 25. Dann, dass wir im Geist geleitet sein können, Vers 18. Und auch, dass wir im Geist wandeln sollen, Vers 16 und Vers 25. Und das fand ich jetzt doch etwas verwirrend. Was meint er mit Leben im Geist, geleitet sein im Geist, wandeln im Geist? Also mit Wandeln im Geist hatte ich die größte Herausforderung. Deshalb tun wir das einfach einmal ans Ende schieben. Wir schauen uns mal an, was Paulus meint mit Leben im Geist. Vers 25, Galater 5, Vers 25. Wenn ihr im Geist lebt, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also Paulus sagt, das ist eigentlich Tatsache. Du lebst durch den Geist. Und ich kann heute, der Text ist für Christen geschrieben, deshalb spricht er auch zu Christen. Er sagt, wenn du Christ bist, dann lebst du durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist quasi der, durch den du geboren wurdest. Das drücken viele Verse aus. Johannes Evangelium tut sehr ausführlich darauf eingehen. Er sagt, wer aus Wasser und Geist geboren ist. Oder erinnerst du dich an das Gespräch mit Nikodemus? Dass er von Neuem geboren werden muss, Jesus mit Nikodemus. Du musst von Neuem geboren werden, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Der Heilige Geist muss in dir etwas Neues schaffen. Mit den Alten wirst du vor Gott gar nicht bestehen können. Also wir brauchen eine neue Natur. Das Leben im Geist heißt, dass du etwas Neues in dir bekommen hast. Etwas, was nicht in dir normalerweise drinsteckt, sondern was von Gott dir gegeben wurde. Und es ist sein Geist. Und dieser Geist macht etwas in dir. Erstens, er zeigt dir, dass du ein Kind Gottes bist. Der Geist schafft in dir, dass du Aber Vater rufst. Du hast einen Kontakt zu Gott, zum Vater. Genau, und er bewirkt in dir dann noch viele andere Dinge. Genau. Also, dass du Christ bist, bedeutet, dass der Heilige Geist in dir ist. Ich habe mir noch Johannes 6, Vers 63 aufgeschrieben als Stelle. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Also hier sagt Jesus, wir können gar nicht von uns aus leben. Gott muss seinen Geist geben und dadurch können wir erst Christen werden. Und das hast du bekommen. Als Christ hast du diesen Geist in dir. Es schafft überhaupt erst, der Geist Gottes in dir schafft erst, dass du überhaupt als Christ leben kannst. Es ist deine Existenzberechtigung. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er ist dein Unterpfand. Er ist dein Erbe. Er ist quasi der, der jetzt für dich kämpft. Ja, Römer 8 schildert es sehr ausführlich, der, wenn du betest, vor Gott quasi die Schnittstelle ist. Er ist der, der sich mit unaussprechlichen Seufzer für uns verwendet vor Gott, dass du in Glauben wachsen kannst. Er ist der, der dich von Sünde überführt, von Gerechtigkeit, von Gericht. Er ist der, der dir Gott groß macht, der die Tiefen Gottes kennt und sie dir offenbart. Er ist der, der dich einfach leben lässt als Christ. Durch ihn verstehen wir, was Gott uns gegeben hat. Und die größte und wichtigste Aufgabe, die der Heilige Geist in dein Leben macht, ist, dass er dir Jesus Christus groß macht. Denn er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Denn von der Meinen wird er nehmen und euch verkünden. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes in dir bewirkt, dass du endlich begreifst, wer Jesus Christus ist. Dass Jesus dir unwahrscheinlich groß wird. Und dass du merkst, dass Jesus dein Leben beinhaltet. Ja, wenn ihr durch diesen Geist lebt, wenn er in euren Leben wirkt, dann wandelt auch in ihn. Geleitet sein vom Heiligen Geist, Vers 18. Paulus sagt, wenn ihr durch den Geist geleitet seid, dann seid ihr nicht unter Gesetz. Also er sagt, der Geist ist ein Unterschied zum Gesetz. Du erinnerst dich, dass das Gesetz sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst dies, das, du sollst das nicht, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und es kann den Menschen nicht retten, weil der Mensch es nicht schafft. Und Gott, also Paulus sagt hier, der Geist ist anders, der Geist leitet. Er nimmt dich bei der Hand und hilft dir, das zu tun, was du zu tun sollst. Er ist nicht so unpersönlich wie ein Navigerät, wo dann sagt, bitte jetzt rechts abbiegen, bitte jetzt rechts abbiegen oder so. Sondern er ist ja die Persönlichkeit, die mit dir durchs Leben geht. Erinnerst du dich, was Jesus sagt, als er in Obersaal mit seinen Jüngern ist? Er sagt, ich lasse euch nicht alleine zurück auf dieser Erde. Ich werde den Tröster zu euch schicken, den Sachwalter, der sich für euch einsetzt, der quasi bei euch sein wird in Ewigkeit. Und da meint er den Heiligen Geist, der jetzt hier bei dir ist als Christ, der dich durchs Leben begleitet und dich wirklich bei der Hand nimmt und sagt, geh da lang. Ja, ich finde es genial, was Gott uns zur Verfügung stellt. Manchmal ist unser Blick nur auf Jesus gerichtet, aber Jesus zeigt, ich habe euch noch was dazu gegeben. Dieser Geist Gottes, der in dir jetzt wirkt und dich wirklich führt. Und in der Apostelgeschichte tut Lukas sehr darauf Wert legen, uns das aufzuschließen, wie der Heilige Geist eben die ersten Christen geführt hat. Zum Beispiel bei Paulus, wo er durch das Landstrich der Türkei zieht und auch durch die galatischen Landschaften. Und überall wurden sie verwehrt, durch den Heiligen Geist das Wort zu predigen. Und bis sie an den Punkt kamen, dass sie eben beim Bosporus da in der Nähe waren und nicht wussten, wie es jetzt weitergeht in Troas. Und dann durch Nachtgesicht merken, sie müssen nach Europa. Sie müssen das Evangelium nach Europa bringen. Auch ein ganz klares Zeichen, wie der Heilige Geist wirkt, wie er seine Christen, ja, wie er seine Kinder dahin bringt, das zu tun, was Gott möchte. Wir sollen uns vom Geist leiten lassen. Und der Heilige Geist leitet uns. Er leitet uns durch das Wort Gottes. Er zeigt uns, wie wir leben sollen. Er macht es uns immer klarer. Und das unterscheidet sich von dem Gesetz. Vorher hieß es, du sollst und wir konnten es nicht. Jetzt ist jemand dabei, der uns begleitet durchs Leben und sagt, ich bin dabei, ich helfe dir und ich zeige dir, wie es geht. Ich zeige dir, wie du wirklich leben kannst als Christ, wie du zu Gottes Ehre leben kannst. Das ist nicht starr nach dem Buchstaben, sondern es ist eine unwahrscheinlich große Lebenskraft. Geleitet durch den Geist. Wandel im Geist. Also Paulus schreibt ja diesen Abschnitt, weil er die Galater wirklich auffordern will. Ich fordere euch heraus. Ich möchte, dass ihr euren Lebensstil ändert. Ich möchte, dass ihr durch im Geist wandelt. Sie standen in Gefahr, eben das zu verlassen. Sie standen wirklich in Gefahr, nicht mehr nach dem Geist zu leben, nicht mehr geistlich zu leben, sondern fleischlich zu leben. Und es hat sich eben in ganz unterschiedlichen Weisen ausgedrückt. Das eine war, dass sie wirklich überlegt haben, ob sie nicht so das Gesetz befolgen und wieder zu den Alten zurückkehren, was sie eigentlich verlassen hatten. Sie bauten sich ein Regelwerk auf. Sie haben ganz genau durchformuliert, wie die Gemeinde zu funktionieren hat und wie sie sich in diesem Gemeindekonstrukt verhalten sollten. Das wurde ein immer starreres System. Es wurde so starr, dass es sich auch, die Gefahr stand, das Leben zu verlieren. Das wiederholt sich leider heutzutage in ganz ähnlichen Weisen immer wieder, dass eine Gemeinde zu einem starren System wird, wo es nur noch ums Befolgen von Regeln und Gesetzen geht, von Gemeindeordnung und vieles mehr. Aber das nur am Rande. Das war ein Problem, wo sie hatten. Das andere Problem war, dass sie ein falsches Verständnis von Freiheit hatten. Sie haben gemeint, sie können, also eine Gruppe dort in den galatischen Gemeinschaften, die haben gedacht halt, sie können tun und lassen, was sie wollen, Hauptsache rettet. Und vielleicht stehen wir da auch manchmal in Gefahr drin. Und es hat auch zu heftigen Konflikten in der Gemeinde geführt. so stark, dass er in Vers 15, ein Vers vorher, bevor wir gelesen haben, sagen musste, liebe Galater, wenn ihr euch beißt und fresst, dann passt auf, dass ihr euch nicht verzehrt. Das ist eine krasse Formulierung. Er sagt, wenn ihr euch schon streitet, dann passt bitte auf, dass ihr euch nicht daran kaputt macht. Dass ihr euch nicht so streitet, dass der eine quasi auf der Strecke bleibt. Dass ihr euch nicht so mobbt, dass quasi Schaden entsteht. Er sagt, nein, das soll auch nicht unsere Motivation sein, sondern unsere Motivation soll sein, im Geist zu wandeln. Ich habe mich schon gefragt, diese Formulierung, im Geist wandeln, was soll denn das heißen? Wie kann ich denn im Geist wandeln? Also, wenn man sich das irgendwie so praktisch vorstellt, was heißt es, im Geist wandeln? Ich meine, ich kann ja nicht im Geist durch die Wand laufen, dann haue ich mir ziemlich die Nase an. Und mancher hat sich vielleicht auch irgendwie was Seltsames darunter vorgestellt und er kam zu ganzen abstrusen, praktischen Anwendungen, was das bedeuten kann. Aber im Prinzip, die Fußnote heißt, durch den Geist wandeln, in der Kraft des Geistes wandeln. Es heißt, dass ich mir bewusst mache, dass Gott mir eine Kraftquelle zur Verfügung stellt und dass ich diese Kraftquelle auch nutze. Und dass diese Kraftquelle nicht einfach eine diffuse irgendeine diffuse Kraft ist, sondern dass es eine Person ist, die Person des Heiligen Geistes. Und dass ich mit ihr zusammen durchs Leben gehen kann. Und dass diese Person an mir arbeitet, an meinem Charakter auch arbeitet und dass es Konsequenzen haben wird. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Also, Paulus beschreibt uns eigentlich hier sehr gut, was es bedeutet, im Fleisch zu leben und im Geist zu leben. Denn er macht ja hier eine riesen Auflistung, was es heißt, fleischlich zu sein und was es heißt, geistlich zu sein. Er sagt, es ist ja offensichtlich, was die Werke des Fleisches sind und die Frucht des Geistes. Die können wir jetzt durchzählen und merken, hoppla, also die Werke des Fleisches sind relativ umfangreich im Vergleich zur Frucht des Geistes. Es sind etwa 15, 16, 17 Begriffe, je nachdem, was aufgeführt ist, je nach Übersetzung, was das Fleisch ausmacht. Und bei der Frucht des Geistes kommt er recht knapp zur Sache. 9 Stück und dann ist das abgeschlossen. Könnte meinen, hey, scheint ja leichter zu sein, im Geist zu leben, wie im Fleisch zu leben. Es sind ja viel weniger Sachen, wo man da beachten muss. Das wäre mal so eine ganz mathematische Betrachtung. Aber wir merken, naja, das Fleisch hat viel größeres Ausmaß. Und Paulus sagt, das ist noch lange nicht alles. Also Vers 21 sagt er, und dergleichen. Also die Auflistung, die er hier gemacht hat, die ist noch gar nicht fertig. Sondern der Rahmen würde sprengen, wenn er jetzt weiterführen würde. Und er tut interessanterweise auch in anderen Briefen aufzählen, was Sünde ist, was Fleisch ist, was schlecht ist, was böse ist, was für einen Christen nicht zu akzeptieren ist, wovon sich ein Christ distanzieren muss. Also Paulus will uns begreiflich machen, was die Sünde beinhaltet. Und er kommt auf ganz viele Lebensbereiche zu sprechen. Und er stellt ganz vorne an, das, wo zumindest Männer ganz große Probleme haben, nämlich die Sexualität und mittlerweile auch viele Frauen. Er kommt auf Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Etwas, wo Männer sehr heftig mit zu kämpfen haben, zumindest ich. Und also an sich uns Menschen eine sehr große Anfechtung ist. Und er spricht da hinein und sagt, da ist ein Angriffspunkt des Fleisches in der Begierde, in der Lust, wo Menschen etwas haben wollen, was nicht gut für sie ist. Und ich glaube, alle wissen, was Lust bedeutet, die Lust der Augen bedeuten kann. Wir haben ein Internet, wo man alle Bilder sehen kann, die man sehen will, wo auch Unzucht, Unreinheit sichtbar wird. Und vieles, vieles mehr. Wir wissen aus der Bergpredigt, dass Jesus Ehebruch viel härter sieht wie wir. Er sagt, wenn du einer Frau hinterher guckst und sie begehrst, oder einen Mann, dann begeht man Ehebruch. Also wenn man ein Verlangen nach einem anderen bekommt, sexuelles Verlangen, ist es ein Ehebruch in Gottes Augen. Und da kommt das Fleisch zum Tragen. Und gerade hier, wenn du gemerkt hast, wenn du gelesen hast den Text, wie oft Lust, Gelüste und Leidenschaft im Vergleich mit dem Fleisch verknüpft wird, das Verlangen, etwas zu bekommen zu wollen, was eigentlich zusteht. Und das steckt in uns drin, diese Veranlagung, dieses haben wollen, auf ein Recht bestehen wollen, was nur zum Schaden ist. Er kommt auf den sexuellen Bereich zu sprechen, er kommt auf den religiösen Bereich zu sprechen, Götzendienst, Zauberei, dass man jetzt anfängt halt, sich eine Religion aufzubauen, die mir passt. Ja, ich bin mein eigener Gott oder ich will mir einfach selber die Vorstellung machen, wie ich Gott zu verstehen habe und ich schmeiß einfach alle Kulturen, Religionen mal zusammen zum Beispiel oder ich will einfach, wie meine Auffassung des Textes ist, die einzig richtige und so weiter. Da kommt das Fleisch auch zum Tragen. Oder in Zwischenmenschlichen. Wie viel Streit, Zwietracht, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Parteiung, Neid bis hin zum Mord. Also, er nimmt uns hier ziemlich mit in das Chaos, das die Welt beherrscht. Und die Sünden, die in unserem Leben Probleme machen können oder Probleme machen. Zeigt, wir haben ein Problem mit unserem Fleisch. Dieses Fleisch will genau diese Dinge hervorbringen. Habt ihr gemerkt, dass hier gar nicht von der Frucht die Rede ist, sondern von den Werken? Also die Dinge, die einfach getan werden. Sie werden einfach getan durch unsere Natur aus, heraus. Wenn ich hier lese, Streit zum Beispiel. Ja, wie oft rege ich mich im Geschäft auf? Da kommt es Natur heraus, die alte Natur. Wenn ich Streit suche, sage ich, was soll das jetzt? Was ist so ein blöder Vorschlag? Warum soll ich das jetzt umsetzen in der Programmierung bei mir im Geschäft oder sowas? Da kann es schon mal knallen. Also ich bin erst letzte Woche ziemlich ausgerastet, weil ich was nicht machen wollte und habe halt einfach nicht hingehört und musste mich nachher dann bei den entschuldigen, dass es nicht ganz richtig war, wie ich reagiert habe. Da kommt einfach die Natur des Fleisches raus. Feindschaft. Stehst du mit jemandem in Streit? Stehen wir als Gemeinde mit jemandem in Streit, wenn wir Probleme mit den Parkplätzen haben? Das ist eigentlich auch etwas, was aus unserer Natur herauskommt. Wir wollen etwas haben, wir wollen ein Recht, wir wollen etwas verteidigen und wir greifen zu Mitteln, die nicht gut sind, unter Umständen. Dann kommt er noch auf diese Auswüchse bei der Nahrungszunahme zu sprechen, Trunkenheit, Gelage. Ich glaube, dass Paulus hier auf den faulen Zahn fühlt bei den Galatern. Ich glaube, dass wenn er hier die Liste macht, er sehr gut die Gemeinden dort kannte und direkt in ihre Situation hineinsprach. Und er hat gesagt, hey, ihr habt damit Probleme. Ich möchte jetzt mal sagen, woher die Quelle ist. Wenn diese Dinge euer Leben beherrschen, dann seid ihr fleischlich. Dann lebt ihr nach eurer alten Natur. Dann lebt ihr nicht so, wie ihr leben solltet. Das ist für mich schon eine harte Botschaft, weil ich finde mich schon bei den ein oder anderen Punkt, wo ich merke, das ist einfach das, was mein Lebensstil teilweise prägt. Und Paulus will zeigen, das darf nicht so sein. Wir als Christen haben keine Übereinstimmung mit diesen Dingen. Sie dürfen nicht in unserem Leben dominieren. Sie dürfen nicht unsere treibende Kraft sein. Und wenn du mit jemandem in Streit bist, wenn du mit jemandem in Feindschaft bist, ob es dein Nachbar, dein Arbeitskollege oder oder wie auch immer, wer ist dein Bruder oder dein Verwandter oder deine Eltern oder wie auch immer, das passt nicht zum Christen. Du lebst nach dem Werk des Fleisches, den Werken des Fleisches, die Dinge, die nichts mit Gott zu tun haben. Und Paulus grenzt es sehr scharf ab. Vers 21. Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch im Voraus gesagt, also er wiederholt zweimal, dass diese Dinge keine Verbindung haben zum Reich Gottes, ja? Die, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist ein heftiger Vers, sehr krass ausgedrückt, weil man muss sich jetzt überlegen, was bedeutet es, wenn ich mit jemandem in Streit bin, erbe ich dann nicht das Reich Gottes? Das wäre ein bisschen krasse Ausführung, weil ich glaube, keiner von uns könnte diese Liste der Werke des Fleisches sagen, dass er gar kein Problem mit diesen Dingen hat. Ja, dann würde das bedeuten, dass keiner von uns das Reich Gottes erbt. Das kann Paulus hier nicht meinen. Er meint, wenn wir diese Werke des Fleisches wirklich unser Lebensstil ausmachen, dann haben wir keine Übereinstimmung mit dem Reich Gottes. Das passt nicht. Warum? Weil im Reich Gottes ist ja klar, wer König ist, oder? Wer regiert das Reich Gottes? Gott. Er sagt die Maßstäbe, die da gelten. Er zeigt quasi, wo es sei, dass er eben sein Friedensreich errichtet sein. Eben, er ist der sagt, was das Reich Gottes beinhaltet. Und uns allen ist es, wenn wir Christen sind, dieser Wunsch, für dieses Reich Gottes zu leben. Aber er sagt, dann passt aber nicht dieses Werke des Fleisches dazu. Das passt nicht übereinander. Sondern was passt denn da rein in das Reich Gottes? Und dann kommt er auf die Frucht des Geistes zu sprechen. Merkst du, dass es die Frucht heißt? Es ist eine Einzahl und er tut 9 Seiten dieser Frucht aufzählen. Und die Frucht unterscheidet sich von den Werken. Ein Werk ist einfach passiert. Es ist einfach getan. Eine Frucht braucht Zeit, entfaltet sich, hat Wachstum, kommt immer stärker zum Ausdruck. Und er kommt jetzt darauf zu sprechen, dass der Geist in uns diese Frucht hervorbringt. Das ist, was in uns eigentlich der Antrieb sein soll, diese Motivation, das, was der Geist in uns einfach fordert, wo er in Konflikt mit dem Fleisch jetzt steht und was uns als Christen ein Stück weit in ein großes Spannungsfeld bringt, weil der Geist etwas machen will, was nicht dem Fleisch entspricht. Und als erstes kommt er auf diese Liebe zu sprechen. Und das ist jetzt ein Thema, das alle Schreiber des Neuen Testamentes sehr, sehr, sehr ausführlich behandeln. Ständig geht es um den Begriff der Liebe. Was es bedeutet, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist und dass diese Liebe überfließen will in eine Welt, die Liebe nicht kennt. In eine Welt, die Liebe uminterpretiert. Für uns heute, wenn man mit Arbeitskollegen spricht und über Liebe spricht, weiß man relativ schnell, wo die Gedanken sind beim Mann. Für ihn ist Liebe einfach nur der Geschlechtsverkehr oder wie auch immer. Ja, kann denn Liebe Sünde sein? Ist so ein Logo. Wo es eigentlich darum geht, ist es denn schlimm, irgendwie eine Beziehung zu jemand einzugehen? Aber die Bibel versteht was ganz anderes unter Liebe. Das heißt, diese bedingungslose Hingabe zu einem Menschen, ihm Gutes tun zu wollen, alles einzusetzen, dass es anderen ein Stück weit auch gut geht. Wenn wir Jesus Christus anschauen, was es bedeutet hat, dass er liebt, dass er bis ans Ende ging seiner Liebe, dass er sich für jemand anderes hinrichten ließ, für andere hinrichten ließ. Größere Liebe an niemand als diese, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Dann ist es eine andere Art von Liebe. Es geht nicht darum, dass ich mir quasi in meiner Liebe einfach das Beste an mich raff und irgendwie zusammen mit irgendjemand viel Spaß habe oder wie auch immer, sondern dass ich mein ganzes Sein hingib für andere. Dass der andere mir wichtiger wird wie ich. Dass ich wirklich alles dran setze, dass einfach der andere überschüttet wird mit Guten. Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist einfach eine andere Art, wie das, was das Fleisch ausmacht. Also über jeden Begriff können wir jetzt sehr lange nachdenken, aber ich möchte nochmal auf diesen Konflikt kommen, weil ich gemerkt habe, dass der in mir tobt, diesen Kampf der Naturen, dass der Geist wieder das Fleisch kämpft. Diese Woche habe ich es besonders gemerkt, ein Stück weit, dass das Fleisch eben aufbegehrt und herrschen will. Und dass Gott dir in dieser Situation seinen Geist gibt, der dem entgegenwirkt, der mit aller Macht quasi die Frucht hervorbringen will. Und der auf Langzeiterfolge aus ist. Er sagt, die Frucht muss wachsen. Sie muss längere Zeit sich entwickeln. Und ich will jetzt an dir arbeiten, dass diese Frucht weiter wachsen kann. Merkt ihr, dass dieser Text eigentlich eigentlich uns ganz stark motivieren will, dass wir uns wieder neu auf das Gute, auf das Geistliche, auf das ausrichten sollen, was Jesus in meinem Leben tut. Und er kommt ja dann zu diesem großen Aufruf, Vers 24, die Jesus Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt. Es hat kein Mitspracherecht mehr. Es soll die Klappe halten, in gut Deutsch. Es soll einfach nicht mehr der Antrieb meines Lebens sein. Nicht mehr, wenn die Aggression in mir aufsteigt und ich explodieren will, dann kann man einfach sagen, das ist tot, das ist gekreuzigt, das hängt da am Kreuz, es kann zwar noch brüllen, aber es hat kein Mitspracherecht mehr. Es ist dem Verschwinden nahe. Es wird noch ein paar Jahre hier überdauern und dann ist aus mit dieser alten Natur. Sie macht mir zwar jetzt noch Probleme, weil sie mir ständig ins Ohr brüllt, ja. Aber es ist einfach was vergänglich ist. Und das zeigt uns eigentlich Gott, dass du eine alte Natur in dir hast. Aber es wäre blöd, diese Natur weiter zu ernähren, ja, ihr weiter irgendwie Raum zu geben, weiter eben dich einfach da mittreiben zu lassen, weiter irgendwie deinen alten Charakterschwächen irgendwie Raum zu geben. Sagt, lass es sein, sondern lass es gekreuzigt. Du sollst jetzt in der Neuheit des Lebens leben als Christ. Du hast Jesus Christus kennengelernt. Er wurde dir als gekreuzigt vor Augen geführt. Er wurde dir da, du hast ihn gesehen, wie der für dich starb, der für dich den Fluch Gottes getrug, der diesen alten Mensch, diese ganze alte Chaos mit sich genommen hat an das Kreuz. Und jetzt lass nicht die Sünde dein Leben regieren. Das war für mich eine große Herausforderung, wieder neu sich auf das Wesentliche bewusst zu machen. Kämpf diesen guten Kampf des Glaubens. Schau, was Gott dir zur Verfügung stellt. Er hat dir seinen Geist gegeben und er zeigt dir Jesus Christus. Und jetzt kämpf diesen Kampf. Lass nicht zu, dass Streit oder Zorn irgendwie dein Leben bestimmt. Oder hast du Dinge sexuell, die dich irgendwie runterziehen, die dich verführen, die dich irgendwas, was dich abhängig macht, dann bring's Jesus Christus und lass es sein. Kreuzige diese Dinge. Und es gibt noch viel mehr, was man jetzt sagen könnte. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht, sagt Paulus ein paar Verse vorher. Und er möchte uns hier herausfordern, diese Waffenrüstung zu ergreifen, ja, die im Geist zu wandeln und für Jesus zu leben. Ich hoffe, dass es heute eine Ermutigung sein konnte mit diesem Text, dass du dir wieder bewusst wirst, dass du in dem Kampf stehst, dass es keine neutrale Zone gibt, dass aber Gott dir alles zur Verfügung stellt, was du brauchst. Er will dir helfen, in diesem Kampf für Jesus zu leben und voranzugehen. Dass du sehen kannst, wie Gott wirklich durch dein Leben Frucht bringt, Frucht für die Ewigkeit. Frucht des Heiligen Geistes, die sich ausdrückt in Zwischenmenschlichen. Dass Menschen, wenn sie dir begegnen, merken, dass hier etwas da ist, was ewig ist, was von Gott kommt. In den Fußspuren Jesus folgen, ja, seine Wesenszüge annehmen und für Gott leben in dieser heillosen Welt, eine Welt, die Erlösung braucht, die das Evangelium braucht. Und wir haben es. Und so lasst uns nicht von Fleisch beherrschen, sondern für Gott leben. Amen. Amen.